herzlich willkommen bei der Sendung Music Comedy hier auf Kanal K. Das ist die Sendung mit Satire und sporadisch natürlich auch mit Talkgästen. Und so auch heute haben wir nämlich einen Talkgast hier im Studio. Und wer das ist, das werde ich nachher verraten. Als kleine Einleitung kann ich dazu nur etwas verraten. Und zwar, das Saxophon wurde von dem Belgier Adolf Sachs im Jahre 1840 erfunden und schließlich am 28. Juni in 1846 in Frankreich patentiert. Es ist ein Blasinstrument und gehört zur Familie der Holzblasinstrumente. Mehr dazu gibt es nach dem ersten Stück, und zwar nämlich von dieser Band, wo wir den Saxophonist hier im Studio haben, nämlich von Five on Fire. We'll be right back. Jahrgang 1978 Saxophonist, der Kopf der Band Five on Fire. Er schreibt und arrangiert Stück, managt Band und versucht, den kreativen Haufen zusammenzuheben. Das ist der Daniel Gubelmann und er ist bei mir heute Gast im Tag. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, Lars.
Ja, Dani, das Saxophon, wir haben vorher schon ein Stück gehört von deinem Album «Five on Fire». Jetzt wollen wir aber gleich schnell wissen, wie funktioniert so ein Saxophon überhaupt? Wenn du das grundlegend einfach ein bisschen erklären
könntest. Genau, also das Saxophon funktioniert so, dass der Ton produziert wird durch ein Bambusblättchen oben am Mundstück und das vibriert, das wird der Ton erzeugt. Und der ganze Trichter vorne dran ist eigentlich gar nicht mehr so wichtig für den Sound. Das hat nur noch damit zu tun, dass die Luftsäule mit Klappen gebrochen wird und so weiter, dass es einfach die verschiedenen Töne gibt. Der Ton wird produziert durch das Bambusblatt.
Und gibt es da irgendetwas, wo man muss darauf achten, wenn man in ein Saxophon reinblasst? Oder kann das jeder Laien einfach so?
Also man muss darauf achten, man muss sehr lange den Ansatz trainieren, dass es einen schönen Sound gibt im Saxophon. Es braucht wirklich Jahre. Dass man sagt auf Französisch schön «embouchure», dass die Muskeln, die Lippen ums Maul herum, dass die wirklich trainiert werden, wie bei einem Sportler. Und dass man also Lungen, also Atemtechnik überkommt, dass man Luftsäulen aufbauen kann, dass es wirklich Druck gibt, dass es einen schönen Sound gibt.
Jetzt das Saxophon, das du ja spielst, das geht in eine gewisse Kategorie rein. Was gibt es da für Unterscheidungen von diesen Saxophonen?
Also du meinst jetzt die verschiedenen Saxophone, es gibt Sopran, Alto.
Genau.
Genau, also es gibt von der Saxophon gibt es alles Soprano, Alto, Tenor, Bariton, sogar bis zum Basssaxophon sieht man sehr selten. Und die haben eigentlich alle wirklich in verschiedenen Charakteren. Man kann es auch wirklich vergleichen. Man hat das Saxophon erfunden, also der Adolf Sax von Frankreich hat das Saxophon erfunden, weil man hat früher eigentlich nur Blechinstrumente gehabt, draussen auf dem Feld für die Armee, um Soldaten antreiben, um Signal zu geben. Und man hat irgendwann die Idee gehabt, man möchte auch die Streicher, also Cellos und Geigen mit aufs Feld nehmen, aber das hat man nicht können, weil das Material aus Holz ist und das Holz wird kaputt gehen auf dem Feld draussen. Und dann ist die glorreiche Idee gekommen, das Saxophon, also das Blasinstrument, zu erfinden, das ähnlich tönt wie ein Streichinstrument. Mhm. Und für mich ist das eigentlich wirklich ein Tenorsaxophon, wenn das ganz fein gespielt wird mit einem Subton, dann tönt es ein bisschen wie ein Cello. Und also so, von dort kommt das auch. Also das Tenorsax tönt ein bisschen wie ein Cello. Ein Altsax hat ein bisschen mehr Power, ist mehr gebraucht für Funk, wie jetzt Maceo Parker oder Kenny Garrett. Und dann, ähnlich jetzt für die Modernmusik, ist ein Sopransax ganz hoch, wo man einfach kann oben rausschweben aus einem Orchester. Und Sopransax ist ein sehr moderner Sound, also für Fusion, für die Zeit haben wir das dann gebraucht.
Jetzt hast du gerade den Saxophonisten schnell erwähnt gehabt, unter anderem jetzt Maceo Parker, der mir gerade da im Ohr geblieben ist. Was hast du für Vorbilder?
Genau, also auf dem alten Saxophon ist es sicher für Funk jemand wie der Maceo Parker. Oder würde Kenny Garrett, der einfach ein bisschen versierter ist, mehr Jazzmusiker. Ich selber habe eine Jazzschule auf dem Tenorsax gemacht. Also ich habe auf dem Tenorsax vor allem studiert, das war mein Hauptinstrument. Und mein grosser Vorbild während der Jazzschule war eigentlich der Dexter Gordon.
Der Dexter Gordon. Da werden wir nachher vielleicht in ein Stück noch reinhören können, wie sein grosses Vorbild tönt. Jetzt aber vorher, bevor wir da über die Vorbilder reden, vielleicht doch noch interessanter, nämlich der Daniel Gubelmann selber. Wie bist du denn eigentlich so zum Saxophonspiel gekommen? Ist dir das in die Wiege gelegt worden? Bist du irgendwie aufgewacht und statt einem Bruder oder einem Geschwister, die ist einfach ein Saxophon drin gelegen? Oder wie ist das gewesen?
Ja, also ich habe zuerst wie die meisten Kinder in der Schule angefangen mit Flöten. Und ich war also wirklich ein sehr schlechter Flötenschüler. Ich habe nie geübt. Ich bin immer wieder heimgeschickt worden in der Flötenstunde. Und irgendwann, damit 10, ist man genug alt und hat genug grosse Finger, dass man ein Saxophon spielen kann. Und wir sind, also ich bin zusammen mit meinem Zwillingsbruder und dem Vater, sind wir so eine Instrumentenvorstellung von der Jugendmusikschule in Bülach, ist das gewesen. Und da sind halt all die Instrumente vorgestellt worden und mir hat wirklich das Saxophon gerade irgendwie ins Auge gestochen oder ins Ohr gestochen sozusagen. Und ich habe mich für das entschieden. Und wo wir das Saxophon am Anfang haben, mein Bruder und ich sogar müssen eins teilen zum Üben. Wir haben die jeden Tag geübt und die Eltern haben uns nie müssen dazu zwingen und sagen, hey, jetzt übe mal auf die nächste Stunde. Das ist wirklich dann total intrinsische Motivation. Wir sind immer motiviert gewesen zum Üben.
Und das Saxophon, du hast ja auch eben, wie du gesagt hast, einen Zwillingsbruder, der spielt auch Saxophon.
Richtig.
Er spielt, glaube ich, auch noch Querflöte.
Richtig.
Ist das richtig? Ja. Für dich ein anderes Instrument ist nie in Frage gekommen.
Auf jeden Fall, aber ich einfach für mich gewusst, ich wollte jetzt mal auf dem Saxophon sicher Gas geben, die gut geworden. Und man hat so viele Sachen, die man machen muss als Band. Leader, man muss die ganze Band managen, da kommt so viel Büroarbeit dazu und muss mit Leuten telefonieren, ich muss das Ganze managen. Und ich habe mir einfach dann vorgenommen, ich bleibe jetzt nur auf dem Sax, ich spiele all Sax, Sopran bis Bariton. Und bin einfach dort gut, ich konzentriere mich auf das. Und nebenan brauche ich die Zeit, um Bands zu managen. Und wenn ich jetzt noch Flöten üben oder Klarinetten, ich hätte einfach keine Zeit.
Das ist ein Argument. Und wie er nämlich das Saxophon spielt, haben wir vorher mit dem ersten Stück schon gehört, ab dem Album «Five on Fire». Und jetzt hören wir da noch ein zweites Stück rein.
Thank you.
Double Trouble vom Album Five on Fire. Und Double Trouble im wahrsten Sinn vom Wort. Heute sind wir nämlich das zweite da im Studio. Mein Gast, Daniel Gubelmann, Saxophonist und Leader von dieser Band Five on Fire. Wir haben vorher ein bisschen darüber geredet, so die Entstehung vom Saxophon, wie das erfunden worden ist. Und jetzt wollen wir natürlich mehr wissen zu dem Album Five on Fire. Ja, die Band, die du hast, ist ja nicht mehr die gleiche. Jetzt wollen wir aber doch ein bisschen über die CD-Produktion reden. Wie ist die CD entstanden, Five on Fire?
Also die Band Five on Fire ist entstanden während meiner Studienzeit an der Jazzschule in Zürich. Und es ist echt darum gegangen, an der Jazzschule tut man einfach im Grunde die Great American Songbook, die Standards auf und ab spielen. Und irgendwann ist das einfach so abgelutscht, das Zeug, dass man keinen Bock mehr hat, das Zeug zu spielen. Und ich wollte eigene Songs schreiben, eigene Sachen machen, meine eigene Idee verwirklichen. Und ich habe einfach Leute zusammentrommelt von verschiedenen Semestern. Also nicht alle in meiner Klasse gewesen. Ich wollte ein Quintett machen, etwas Spezielles. Also zwei Bläser, nicht so Standard-Quartett-Besetzung, wie man das kennt im Jazz. Und wirklich Songs schreiben, wo wirklich Songs sind. Nicht einfach irgendwelche billige Jazz-Kompositionen, wo man einfach einen kurzen Head hat und nachher darüber improvisiert. Sondern richtige Songs, richtige Arrangements für zwei Bläser. Mit schönen Melodien, die einen berühren. Und so war echt der ursprüngliche Gedanke, so eine Band auf die Beine zu stellen. Und die CD-Produktion ist dann nachher erst später, also ich habe mir dann die Zeit erst genommen, also dann nach dem Studium. Und habe dann wirklich am Peter Bürle von DRS2 angerufen. Und ich habe mich vorgestellt und die CD, einfach eine Demo-CD eingeschickt und so weiter. Und dann habe ich dann wirklich die Möglichkeit bekommen, im Radiostudio die CD zu produzieren, zu sehr guten Konditionen. So ist das nachher entstanden.
Das ist sicher sehr etwas Spezielles. In einem Radiostudio, wie wir jetzt da sind, natürlich der RS3 vom Anspruch her, Qualität natürlich vom Studio sicher noch ein bisschen besser. Wie war das gewesen, die Produktion dort, das aufzunehmen, ein Radiostudio? Was ist da so ein bisschen?
Also, was wirklich als super ist für uns Musiker, man kann dort hingehen und man hat einen super Deal. Also, man hat eigentlich das Studio gratis und man muss nur den Tontechniker zahlen. Das Traurige ist leider, dass das Studio mittlerweile nicht mehr gibt. Also man hat jetzt aus dem Radiostudio ein Fernsehstudio daraus gemacht. Weil Fernsehen halt einfach mehr Geld abwirft.
Ihr seht, Fernsehen wird immer mehr verdrängt vom Radio und Kanal K macht natürlich etwas dagegen mit so viel Kultur, wie auch heute wieder da, wie man sieht, ein Saxophonist. Ja, das ist natürlich schon eher eine traurige Sache, dass die Radios verschwinden. Aber Radio ist natürlich ein Medium, wo ich denke mal im Vergleich zum Fernsehen doch noch einiges mehr zu bieten hat, nämlich die Musik, die man spielt. Und das Stück vorher, Double Trouble, jetzt ist doch eher eine spezielle Komposition. Wie kommst du auf deine Ideen?
Die Inspiration zum Songschreiben ist wirklich schwierig zu sagen. Ich glaube, das macht jeder Musiker ein bisschen anders. Und ich brauche wie ein Zeitfest, dass ich muss wirklich einen Tag frei haben oder mindestens einen Abend und dann den nächsten Morgen frei, dass ich einfach kann einen Mood in mir entstehen lassen, irgendeine Stimmung. Und dann hocke ich ans Piano und ich schreibe also Melodie und Akkorde, die ganze Harmonie, alles aufs Mal. Also ich glaube, das macht jeder anders. Ich schreibe alles aufs Mal. Ich habe eine Stimmung und dann schreibe ich einfach drauf los. Ich denke nicht an irgendwelche Harmonie, also irgendwelche theoretische Sachen. Es gibt sicher sehr viele Leute, die einfach auch nach theoretischen Grundstäben irgendwie schreiben und dann mal eine Melodie darüber machen. Ich schreibe einfach drauf los und schaue, was rauskommt. Und am Schluss muss es einfach ein Song sein, der mich selber berührt. Und dann ist es gut. Und dann schreibe ich es, sonst rühre ich es fort.
Wie so ein Song tönt, hören wir da gerade mit dem nächsten Stück, und zwar Catch It. Thank you. Haben, «Catch It» von Five on Fire. Das ist das Album, wo wir jetzt drüber reden. Und zwar nämlich die Musiker, die da drauf gespielt haben, das sind nämlich ganz andere, wie aktuell jetzt live mit dir dabei sind. Die Band besteht nämlich neben dir auch noch aus dem Thomas Lüscher am Piano, Peter Leutzinger am Bass und der Peter Breibisch am Schlagzeug. Beim Thomas Lüscher habe ich gesehen, steht, dass er das Privileg hat, nicht unterrichten zu müssen. Ist das so verpönt, dann bei euch Musikern zu unterrichten?
Verpönt ist es überhaupt nicht. Also, das ist nicht wegen dem steht, dass er drin, sondern er hat eben das Privileg, dass er wahrscheinlich so ein gefragter Musiker ist als Pianist, dass er so viel Live-Auftritt hat und irgendwelche Jobs im Studio, dass er davon leben kann und nicht muss unterrichten nebenan. Das hat eigentlich nur mit dem zu tun. Das Unterricht ist ein super Job für einen Musiker, um nebenan ein fixes Standbein aufzubauen.
Wie machst du denn das?
Bei mir war es so, ich habe schon während dem Studium angefangen zu unterrichten. Ich habe 7 Jahre lang an der öffentlichen Musikschule unterrichtet, Kinder und Erwachsene. Und ich habe die Arbeit eigentlich gerne gemacht, vor allem das Menschliche. Aber ich bin einfach rein von der Materie her einfach irgendwann unterfordert worden. Mich hat es angefangen anschiessen, auf gut Deutsch gesagt. Irgendwie jedes Semester dann wieder den Kindern zu erklären, wie man das Saxophon in die Hand nimmt, wie der Ansatz funktioniert und so weiter. Ich bin einfach permanent unterfordert und einfach gemerkt, ich möchte das nicht das Leben lang machen.
Wie der Daniel vorgesagt hat im Vorgespräch, es ist einfach so, dass er wirklich am liebsten spielt, statt irgendetwas anderes zu machen. Er ist wirklich ein Vollblutsmusiker, kann man sagen. Jetzt, der Thomas hat ja etwa den gleichen Jahrgang wie du. Die anderen beiden sind aber doch ein bisschen älter. Wie ist das? Ist das Zufall oder sind ältere Hasen einfach bessere Musiker?
Also es hat sicher das Alter damit zu tun, dass Musiker mehr Erfahrung haben, vor allem im Jazz. Und man geht auf die Bühne und es ist nicht alles geschrieben, es wird sehr viel improvisiert. Und je mehr Erfahrung man hat, desto lockerer kann man sein auf der Bühne und wirklich Inspiration, wahre Inspiration auf der Bühne zuzulassen. Also ich habe mir schon ganz gezielt die Musiker dann ausgesucht für die Band, weil sie sicher musikalisch einen gewissen Background haben, der wirklich verhebt.
Wenn man euch live hört, was ist da so ein bisschen speziell? Auf was legt ihr Wert legen oder was ist so ein bisschen der Fokus? Was wollen wir rüberbringen?
Also was mir im Jazz sehr wichtig ist, dass wenn eben gespielt wird, improvisiert wird, nicht, dass es einfach nach Bausteinchen, die man zusammenreiht, tönt, sondern dass es wirklich, eben, wie vorher gesagt, eine wahre Inspiration. Also ich gehe wirklich auf die Bühne, ich fange ein Solo an und ich weiss noch nicht, bevor das Solo anfängt, was ich jetzt spielen werde. Also es ist wirklich im Moment. Das ist eigentlich eine sehr spirituelle Sache, wenn man so will. Man lebt voll im Moment und man macht etwas aus dem Moment. Und dann gibt's dann die Momente, wo man wirklich kann loslassen kann. Man fühlt sich völlig verbunden zu den Mitmusikern. Man merkt, dass das Publikum es lässig findet, was man spielt. Und dann fängt sich das so wie an aufzuschaukeln. und man hat Ideen, die man noch nie hatte. Also das Beste ist immer, wenn man an einem Konzert in einem Solo Sachen spielt, die man selber noch nie zu Hause im Übungsraum ausprobiert hat oder gespielt hat, dann merkt man, okay, das ist wahre Inspiration, jetzt läuft.
Aus der Praxis, wenn man spontan Sachen macht, also ich kenne das, das kann auch in die Hose gehen, mit irgendwelchen Versprechen oder so. Hast du dich da auch schon verhauen, irgendwie, dass du das Solo angesetzt hast und gemerkt hast, du bist völlig daneben?
Auf jeden Fall. Ich glaube, das passiert jedes Konzert. Aber das ist dann die grosse Kunst eben vom Musiker, dass er das so dann umspielt und weitergeht, dass es niemand merkt. Und man muss auch den Mut mitbringen, sich auf den Test rauszulassen, sonst kann das gar nicht entstehen. Eine wahre Inspiration, wahre In.
Gibt es da irgendein Rezept, wo man kann sagen, das kannst du jetzt anwenden und dann da kann man sich noch mal schnell retten? Oder ist das wirklich, es kann auch völlig in die Hose gehen?
Also es gibt sicher Rezepte, dass man sich mal sehr gut vorbereitet ist auf das Konzert, dass man sein Training hat wie ein Sportler, dass man geübt hat vorher, dass man sich wohlfühlt auf seinem Instrument, dass man sich wohlfühlt menschlich mit den Musikern auf der Bühne. Und dann kann man noch jenes halt machen, sagen wir jetzt mal, richtig ein bisschen spirituelle Praktiken, dass man sich halt wirklich kann nur auf eine Sache konzentrieren und alles außendurch ausblenden. Also wie man zum Beispiel meditiert, dass man sich nur auf etwas konzentriert und alles außendurch gibt es nicht mehr, man ist voll im Moment. Und all so Techniken können einem helfen, dass man auch auf der Bühne, wenn man unter Druck steht und das Publikum ist da, man hat vielleicht Angst, dass man wirklich loslassen kann und einfach sich selber sein.
2004 hast du ja den Förderpreis von der Friedel-Wald-Stiftung gewonnen gehabt. Was hat sich da dadurch verändert?
Verändert für mich einfach eine Bestätigung, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Das war noch während der Jazzschulzeit. Das war für mich einfach eine Bestätigung, hey, du bist auf dem richtigen Weg, so wie du übst. Es macht Sinn, du kommst weiter. Es hat da also sehr hochkarätige Leute in dieser Jury. Es waren 10 Leute aus der ganzen Schweiz. Unter anderem George Grund, sind wirklich grosse Namen. Und wenn natürlich so jemand einem nachher ein Kompliment gibt und sagt, ja, wirklich cool, du kommst den Preis über, dann ja, ist eine Bestätigung, man ist auf dem richtigen Weg.
Hat sich das auch medial ein bisschen ausgeschlagen gehabt, dass du vielleicht plötzlich im Mittelpunkt gestanden bist, auch von den Medien? Oder wie ist die Veränderung gewesen?
Also der Preis ist jetzt nicht so bekannt, dass das wirklich medial mir etwas gebracht hat. Man, vielleicht intern in der Schule hat einem das etwas gebracht, okay, doch der hat etwas drauf, der Musiker. Und finanziell ist es natürlich interessant gewesen. Man hat Geld bekommen von dieser Stiftung und ich konnte das nicht weiterhin mein Studium finanzieren oder später noch Masterclass-Workshops ins Ausland. Das war wirklich das Gute an dieser Sache.
Hast du jetzt das angesprochen mit den Schülern untereinander? Wie ist das? Tut man sich da gegenseitig eher ein bisschen sticheln oder ein bisschen pushen, wenn man zusammen improvisiert? Wie ist das? Wie sieht das mit der Konkurrenz aus? Das Denken, gibt es das?
Es gibt es auf jeden Fall. Also ich denke, es gibt wirklich zwei Arten von Konkurrenz. Die eine ist auf eine gesunde Art, wo man sich gegenseitig ein bisschen anstichelt, dass man weiterkommt. Aber man mag sich gegenseitig auch den Erfolg gewinnen. Und dann gibt es halt wirklich auch die Musiker, die halt auf einem Ego-Trip sind und sich selber sehen und völlig von sich überzogen sind. Und sie wollen im Mittelpunkt stehen. Wenn es dann da plötzlich einen anderen Student gibt, der irgendwie auch gut unterwegs ist, dann gibt es schon Spannung. Also es gibt wirklich beides. Es ist eine menschliche Sache, würde ich sagen.
Sicher keine Konkurrenz ist neben dem Projekt Five on Fire Lumbago. Kannst du ein bisschen mehr darüber erzählen, über das Duo?
Das Lumbago, das ist ein Duo, sind nur zwei Musiker. Das spielt zusammen mit dem Andy Grupp, mit dem Gitarrist. Und die Idee von dem Duo war eigentlich, mittlerweile hat es so eine Zeit, wo es ziemlich schwierig war, zum Konzert zu organisieren in Zürich. Man konnte eigentlich nur noch in Bars spielen als Jazzmusiker. Und als Quartett oder Quintett war man einfach zu gross für eine Bar. Also haben wir ein Duo gemacht, nur noch zwei Musiker. Da hat es kein Platzproblem. Gagen ist auch super, oder man muss Gagen nur zwei Leute teilen. Von dort ist eigentlich die Idee gekommen. Und mittlerweile spielen wir sehr oft in Bars, also in Zürich. Zum Beispiel jetzt gerade nächsten Montag spielen wir im Curaçon im Niederdorf. Darauf aber am Donnerstag nächste Woche spielen wir in Rapperswil auf der anderen Seite vom Seedamm, im Seedamm Plaza. Und das ist natürlich immer für, wenn man nur zwei Musiker ist, ist es völlig unkompliziert. Es ist ganz einfach, Konzerte abzumachen, ganz einfach, Proben abzumachen. Und Gage ist immer gut. Also das Duo ist eine super Sache in der heutigen Zeit.
Das Stück von Lumbago spielen wir jetzt noch nicht. Da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Hat es aber noch andere Projekte gegeben, die ich da gesehen habe, zum Beispiel Lakeside Band. Da war, glaube ich, auch einer von der Jazzschule dabei gewesen, Jonas Knecht. Kannst du ein bisschen mehr über das Projekt noch erzählen? Was haben ihr dort genau gemacht?
Genau, also die Lakeside Band, das ist echt wirklich, dort habe ich noch ausgeholfen. Das war ein ganz kleines Projekt gewesen. Da muss ich eigentlich nicht gross drauf eingehen. Also es war wirklich ein Aushilfsjob für mich als Berufsmusiker.
Sonst vielleicht noch andere Projekte, die weiter zurückliegen? Hat es da noch andere Sachen gegeben, wo du mitgewirkt hast, wo vielleicht dir positiv in Erinnerung sind?
Genau, also was sicher ein grosses Projekt war, ist, ich konnte meine Militärdienste machen bei der Swiss Army Big Band unter der Leitung von Pepe Lienhardt. Und in dieser Big Band sind wirklich alles Berufsmusiker oder angehende Berufsmusiker. Und natürlich eben mit dem Pepe Lienhardt, mit einem Musiker oder einem Bandleader mit so einem Namen können spielen, das ist eine super Erfahrung und auch, sagen Sie, ein Sprungbrett zum Weiterkommen, eine Referenz.
Das ist sicher sehr schön. Wir haben vorher ein bisschen angesprochen, Inspiration. Und wie du dich inspirieren lässt, können wir sicher sehr gut hören auf dem letzten Stück, nämlich «Evening». Und könntest du vielleicht noch schnell etwas darüber erzählen, bevor wir das anspielen? Wie hast du dich da inspirieren lassen für das Stück?
Also der Titel «Yearning», das heisst übersetzt «Sehnsucht». Und ich bin ein Mensch, wo ich merke, wenn mir eigentlich alles gut läuft im Leben, man hat so all seine Bedürfnisse befriedigt, also man hat irgendwie eine coole Wohnung, man hat einen coolen Job, man hat eine Beziehung, es ist alles super. Aber dann gibt es dann gleich so die Momente, wo man irgendwie das Gefühl hat, ja, irgendwie fehlt da noch etwas. Also, dann kommt so wie eine Sehnsucht für. Also ich spüre das extrem. Und die Sehnsucht kommt führen und das ist eigentlich wie ein Antrieb, um einfach noch weitergehen, um irgendwie alles aus dem Leben schöpfen, was es irgendwie gibt. Und das Stück hat mich einfach inspiriert. Das ist so ein Mix aus Melancholie, aber auch Freude. Also wenn man so Sehnsucht verspürt und eigentlich im Leben alles gut läuft, aber trotzdem will man irgendwie weiterkommen oder man hat irgendwie das Gespür, man will sich verbinden mit Transzendell, mit der ganzen Welt oder was auch immer. Das ist eigentlich die Idee gewesen von dem Song, so wie das Gefühl rauszubringen, dass es so ein Mix aus Melancholie und Freude und Sehnsucht.
Das ist Music Comedy da auf Kanal K, sporadisch auch eine Tagsendung. Bei mir hier im Studio ist der Daniel Gubelmann, er ist Saxophonist und auch Bandleader von Five on Fire, wo wir vorher das schöne Stück gehört haben. Und jetzt wollen wir vielleicht doch ein bisschen noch tiefer gehen, nämlich so die Saxophonisten, wenn man gewisse Jazzlegenden vergleicht, dann kann man schon sagen, ja, die werden doch fast bis ins hohe Alter können die noch Saxophon spielen, wie zum Beispiel der Sonny Rollins, der jetzt 80 geworden ist. Kann man vielleicht sagen, dass wer Saxophon spielt, dass das auch ein bisschen vitale, spirituelle Wirkung hat?
Auf jeden Fall. Also es gibt auch Studien von Wissenschaftlern über Hirntätigkeit, also vor allem auch bei Kindern, wenn die in den Musikunterricht gehen. Und man sieht also eindeutig, dass da linke und rechte Hirnhälfte aktiviert wird beim Musikmachen. Und Saxophonspiel ist auch so, dass es eben mit dem muss sehr viel Luft haben. Es ist eine sportliche Aktivität. Ich glaube schon, dass das mithilft, dass man gesund und vital bleibt bis ins hohe Alter.
Was ist für dich die Philosophie vom Saxophonspiel? Oder was bedeutet das für dich persönlich?
Für mich ist Saxophonspielen wie einen anderen Weg, mich auszudrücken, als mit meiner Sprache. Also Saxophon ist eigentlich wie ein Werkzeug, um mich auszudrücken auf einer Ebene und auf eine Art und Weise, die ich sonst als Mensch nicht kann. Und das ist extrem schön, wenn man als Mensch sich ausdrücken kann, ohne müssen zu reden.
Das ist schön, das wünscht sich meine Frau ab und zu, dass ich nicht so viel rede. Jetzt aber kann man schon sagen, im Saxophonspiel, das ist nicht nur eine Philosophie. Ich habe da ein schönes Zitat, nämlich von Sonny Rollins, wo er einst gesagt hat, «The whole idea of jazz is political, because jazz is freedom.» Wie siehst du das? Was ist deine Philosophie?
Also ich glaube schon, dass man Musik kann brauchen oder sozusagen missbrauchen für politische Messages. Aber ich glaube nicht, dass eigentlich Musik wirklich etwas mit Politik zu tun hat. Es ist einfach eine Art Kultur. Also die einen die malen und Musik ist keine irdische Kunst, es ist himmlische Kunst. Man kann das nicht festheben. Eine Zeichnung, ein Gemälde, das zeichnen wir. Nachher ist es da und es bleibt so. An Musik kann man nicht einfangen. Man kann nur Pause stellen auf dem CD-Player, aber dann ist es weg. Also es ist eine himmlische Kunst und für mich hat das eigentlich mit Politik nichts zu tun.
Nichts mit Politik zu tun. Zum Glück vielleicht auch nicht. Und wenn man jetzt den Saxophonstil von dir müsste ein bisschen beschreiben, wem kommst du am nächsten? Oder ist das schwierig zu sagen?
Ich sage, es ist schwierig zu sagen. Man hört vielleicht Einflüsse, die ich hatte. Ich habe während der Jazzschule ist der Dexter Gordon eines meiner grossen Vorbilder gewesen. Einfach wegen seinem Sound und seiner Ausdruckskraft auf dem Saxophon. Und ich habe natürlich in dieser ganzen Zeit als Musiker so viel Saxophonisten rausgelöst und probiert, Zeug zu imitieren. Aber mir ist es wirklich immer wichtig, schlussendlich wollte ich meinen eigenen Stil verfolgen. Ich wollte auf meine eigene Art improvisieren und Geschichten erzählen. Also, wenn ich gehe, irgendwelche Licks und wörtlich lauen von anderen Musikern, mache ich das zum Weiterkommen, um mein Saxophonspiel technisch besser zu machen. Aber ich wollte eigentlich an einem Konzert, wenn ich auf der Bühne stand, nicht irgendwelche Licks auspacken, wie das vielleicht viele machen. Ich möchte wirklich eine Geschichte erzählen und Sachen, die von mir persönlich sind.
Wo er sich inspirieren lassen hat beim Dexter Gordon, und da hören wir jetzt nämlich auch rein, ein Stück von Dexter Gordon, «Soy Califa».
«Soy Califa». We'll be right back.
Ja, das Stück von Dexter Gordon, das wir jetzt reingelassen haben, so hat es früher noch Töne in der Jazz-Geschichte. Und wie tönt es dann in Zukunft? Das werden wir vielleicht gleich noch den Daniel Gubelmann, Saxophonist, jetzt da fragen. Wie beurteilst du so die Jazz-Szene in der Schweiz?
Also die Jazz-Szene in der Schweiz ist, sag jetzt mal, ist sicher eine kleine Szene. Es ist sehr auf der ganzen Welt. Und Jazz ist schon immer, sag jetzt mal, eine Randkultur gewesen. Aber es hat es schon immer gegeben und es wird es auch immer geben. Was sehr zum Verhängnis geworden ist vom Jazz, wo die ganze Techno-Szene angefangen hat, Eingriff zu nehmen, so das 80er Jahre, wo halt die DJs aufgekommen sind, hat man im Grunde genommen die Live-Musiker verdrängt und hat einfach einen DJ dann angestellt. Schlussendlich war nicht der DJ billiger gewesen als eine ganze Band und irgendwie zuverlässig, oder der hat dann die ganze Abend können spielen, die Band vielleicht nicht. Mhm. Das war eine sehr, sehr starke Entwicklung gewesen, wo eigentlich nicht gut war für uns Berufsmusiker, die eigentlich live spielen. Und dazu ist jetzt auch noch, dass man angefangen hat, eine Jazzschule also zu gründen, im Grunde genommen den Jazz zu institutionalisieren. Also was auch mit der klassischen Musik schon lange passiert ist, jetzt haben wir das mit Jazz auch angefangen, man hat sogar alles zusammengeschlossen. Also früher hat es in Zürich eine Jazzschule gegeben, eine Theaterhochschule, ein Konservatorium. Und heute heisst das Ganze Hochschule der Künste und da ist jetzt alles drin, also Jazz, Klassik, Theater, Ballett, Tanz, Film, das ist alles jetzt einfach ein Campus geworden. Und es hat mittlerweile in jeder grösseren Stadt der Schweiz gibt's so Hochschulen der Künste mit einer Jazzabteilung und klassischer Abteilung. Und da gibt's jedes Jahr so viele Berufsmusiker, junge, sehr gute Musiker, die rauskommen. Und eigentlich ist der Markt schon völlig übersättigt. Das hat eigentlich gar keinen Platz mehr.
Gut, das muss ja nicht schlecht sein im Grunde genommen. Jetzt aber die Zukunft vielleicht vom Jazz ist schwer zu beurteilen. Wie sieht deine Zukunft mit dem Jazz aus? Was hast du für kommende Projekte? Wie gehst du weiter?
Die Zukunft von Jazz sehe ich darin, dass sich eigentlich Jazz immer können anpassen und weiterentwickeln konnte. Zum Beispiel in den 90er Jahren hat Brantford Marsalis mit Buckshot LeFunk angefangen, Jazz und Funk und Hip-Hop mixen. Das war so ein bekanntes Projekt gewesen. Und Jazz ist eine Musikform, die man eigentlich mit allen Stilen mixen kann. Früher hat es den Stan Getz gegeben, der auf Südamerika ist, mit Bossa Nova und Samba. Und man hat das angefangen zu mixen. Und ein neuer Trend, der jetzt aufkam, ist in Spanien, dass man anfängt, Jazz mit Flamenco zu mischen. Also im Grunde genommen Flamenco-Fusion. Das ist jetzt das nächste grösseres Projekt, das ich habe. Das, im Dezember haben wir eine kleine Tournee. Also es gibt flamenco.bigband.ch, gibt es eine eigene Homepage. Und das ist ein Saxophonist von Barcelona, der Perico Sambea. Der hat ein Arrangement geschrieben für Big Band, Flamenco und Jazz und hat das alles fusioniert. Und wir haben vom 2. Dezember bis zum 5. Dezember eine kleine Tournee in der Schweiz mit Musikern von Spanien und Musikern von der Schweiz. Und das ist schon ein Weg, den ich glaube, die Zukunft des Jazz, dass sich der Jazz weiterentwickelt und neue Wege sucht.
Wann spielt ihr nochmal genau oder wo kann man das abrufen? Auf welcher Internetseite?
Also die Internetseite heisst flamencobigband.ch und wir spielen am 2. Dezember in Zug in der Kohlenhalle, am 3. Dezember in Zürich im Theater Meier, am 4. in Rapperswil-Jona im Eventhaus und am 5. Dezember in St. Gallen in der Lockeren Miese. Es sind einfach 4 Konzerte hintereinander.
Super, schöne Sache. Also auf jeden Fall müsst ihr euch das nicht entgehen und ihr dürft es euch auch nicht entgehen. Einen kleinen Vorgeschmack gibt es nachher zum Abschluss. Wir spielen da nämlich ein Stück von diesem Projekt. Vielleicht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer noch als Information fiveonfire.ch. Da findet ihr aktuelle Daten und alles zum Daniel Gubelmann und seinen Projekten. Und wir sind schon am Ende von dieser Sendung wieder. Es ist relativ schnell gegangen, zügig gegangen. Ich danke euch, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich danke vor allem an Dani, dass er heute mein Gast war. Merci vielmals.
Danke vielmals, Dilas.
Ja, die kommende Sendung wird erst wieder im November sein, und zwar am 14. Und bis dann würde ich sagen, eine gute Zeit. Und da noch ein kleiner Hinweis auf das kommende Programm auf Kanal K. Nämlich Dustfree hat etwas ganz Besonderes im Petto. Und das ist eine Überraschung. Also unbedingt immer noch den Sender eingeschaltet lassen. Und wir verabschieden uns mit dem Flamenco-Jazz-Fusion-Zeug von Daniel Gubelmann, den er dann live wird spielen. Auf Wiedersehen, ade miteinander und einen schönen Sonntag. Ja, Dani, vielleicht noch schnell zu dem relativ längeren Intro, 1,5 Minuten. Wenn wir noch ein bisschen spulen, erzähl vielleicht noch schnell etwas, wie bist du zu diesem Projekt gekommen?
Also das Projekt mit dieser Flamenco Big Band ist entstanden von einer bestehenden Big Band in Rapperswil, die sogenannte Trigger Concert Big Band. Und die besteht aus Profimusikern und Amateurmusikern, das ist gemischt. Und die haben eigentlich jeden Winter macht sie ein grösseres Projekt. Also sie haben auch schon Tango-Kompositionen gespielt mit dem Michael Zisma und weitere Projekte. Und das Jahr ist einfach die Idee aufgekommen mit dem spanischen Musiker, mit dem Saxophonist Perico Zambea, das Projekt einfach in die Schweiz zu bringen. Also es ist seine Musik. Der Perico Zambea ist letztes Jahr der Saxophonist des Jahres geworden in Spanien und hat eigentlich die ganze Musik komponiert und geschrieben. Und wir werden zusammen mit ihm in der Schweiz auf Tournee gehen.